Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas. Ja, was geht? Ich bin wieder am Start, zumindest in diesem Format, das hat sich gereimt. Wenn ihr dieses Video seht und schaut, dann guckt bitte einmal zwischen dem B und dem N auf eurer Tastatur. Kenner wissen, was ich meine. ehrlich gesagt ist das ein Internettrend, den ich bis heute nicht verstehe. Dieses Look between so und so und so und so auf deiner Tastatur und dann soll man irgendwas da sehen. Ich weiß nicht was. Vielleicht gibt es ja Jüngere unter euch, Internetaffinere unter euch, die mich aufklären können. Den Boomermann eures Vertrauens. Derweil starten wir rein in dieses Frag Calcio mit der ersten Frage von David Ploner 5205. Wie schon oft erwähnt, suchen einige Top-Clubs im Sommer einen neuen Trainer. Passend dazu ein Quickfire. Wohin könnte es die unterschiedlichen, in Klammern freien Trainer im Sommer ziehen? Also eine Liste von Trainern, die, glaube ich, tatsächlich alle aktuell ohne Job sind oder im Sommer ohne Job sein werden und wo die im kommenden Jahr Trainer sein könnten oder was ich für wahrscheinlich halte. Und wahrscheinlich kann auch bei manchen sein, dass sie keinen neuen Verein haben werden. Und wenn ich das glaube, habe ich das auch dazu geschrieben. Wir starten rein. Der erste Trainer ist Hansi Flick. Und da sage ich direkt mal, kein neuer Verein. Ich glaube, Hansi Flicks Anspruchshaltung, was den Club, den er gerne trainieren möchte, und die Angebote, die er tatsächlich kriegt, die werden nicht zusammenkommen diesen Sommer und deswegen kein neuer Trainerjob für den Bundestrainer-Flop. Ich mache ja heute vieles in Reimen, achtet darauf im Verlauf dieser Episode. Xavi, habe ich schon fast gespoilert. Xavi, FC Sevilla. Ehrlich gesagt glaube ich auch, dass der keinen neuen Job haben wird im Sommer. Aber warum nicht der FC Sevilla, der mit Kike Sanchez-Flores sich unten rausgearbeitet hat? Es gab ja mal das Video dieses Jahr, was läuft schief beim FC Sevilla, als sie knietief im Abstiegssumpf steckten. Das ist mittlerweile vorbei. Ich glaube aber restlos überzeugt ist man auch von ihm nicht. Und der FC Sevilla bleibt ein eigentlich ambitionierter Club, der sich, glaube ich, selber vom Selbstverständnis her auch in Spanien zu den Top 5, Top 6 zählt. Und dazu Xavi zu holen als Trainer, der bei Barca zwar gehen muss, aber ja auch nicht unerfolgreich war, der Meister geworden ist, der jetzt im Champions-League-Viertelfinale stand unter anderem, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht zueinander passen könnte. José Mourinho, kein neuer Verein. Für Mourinho gilt dasselbe wie für Hansi Flick. Ich glaube, die Anspruchshaltung, die Mourinho an neue Clubs hat, die geht nicht einher mit dem, was ihm noch an Türen offen steht. Allerhöchstens kann ich mir vorstellen, dass José Mourinho einen Cash-Grab macht à la Katar, Vereinigte Arabische Emirate oder Saudi-Arabien und dort dann eben Trainer wird. Aber ansonsten sehe ich ihn im Sommer erstmal nicht auf der Trainerbank bei einem neuen Verein zur neuen Saison. Antonio Conte, SSC Neapel. Ich finde eigentlich, dass die fußballerische Identität, die Napoli über weite Strecken hatte, in denen ich diesen Verein kenne, wenig zu dem passt für das, was Antonio Conte fußballerisch steht. Aber das ist eine Sache, die sich gerade anzubahnen scheint. Es gibt zumindest Rauch und überall, wo Rauch ist, ist auch ein bisschen Feuer. Und wenn Napoli den Anspruch hat, einen Trainer zu holen, der vielleicht in einem oder zwei Jahren oder auf ein bis zwei Jahre gesehen das Maximum rauskitzelt und nochmal eine meistertaugliche Mannschaft formt, dann glaube ich, könnte Conte der Richtige sein. Hat das ja in Italien mit Juventus gemacht, hat das aber auch mit Inter gemacht, hat das mit Chelsea gemacht. Also ist nicht so, dass der Trainer nicht in der Lage wäre, zumindest kurzfristig enormen Erfolg zu bringen. Ist natürlich ein absoluter Hitzkopf. Ganz, ganz schwierig, glaube ich, in der Handhabe. Könnte aber von seinem Gemüt und von der Emotionalität her durchaus bei Napoli reinpassen. Graham Potter, Liverpool. Liverpool ist auf Trainersuche, wissen wir alle, Ruben Amorim wurde mal gehandelt, da gab es diese freaky Niko Kovac-Gerüchte und ich habe gelesen, dass Liverpool und die Vereinsführung um FSG gesagt hat oder sich vorgenommen hat, bereit zu sein, etwas Mutiges zu machen statt etwas Populärem bei der Trainerfrage und ich würde Graham Potter als sehr mutig und sehr unpopulär bezeichnen, da er, glaube ich, sich in England sehr verbrannt anfühlt nach seinem Chelsea-Stint, aber ich glaube nochmal, das war nicht primär seine Schuld, das sieht man mittlerweile auch, ich halte das für einen guten Trainer nach wie vor, vor allem für einen guten Man-Manager und ich glaube, bei Liverpool ist dieses Emotionale wichtig, ist auch wichtig, dass du den Verein annimmst mit seiner Historie und der Stadt, zu der er gehört. Das haben Trainer gemacht wie Rafa Benitez, das hat Jürgen Klopp sehr erfolgreich gemacht. Und ich glaube auch Graham Potter, der ja bei Östersund in Schweden ultra krass sich in der Community auch eingebracht hat, da einen Verein geprägt hat auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise, könnte das auch für Liverpool geben. Deswegen lass mal nicht Graham Potter zu früh von der Liste streichen. Maurizio Sarri, kein neuer Verein, auch da gilt, der hat jetzt in Italien Juve trainiert, der hat Juve trainiert, der hat Lazio trainiert, der hat Napoli trainiert, so wahnsinnig viele Top-Clubs gibt es da nicht mehr, die ihm noch die Tür öffnen würden und auch da sehe ich im Sommer erstmal keinen neuen Verein. Und final, Niko Kovac, eben jener Niko Kovac, der unter anderem bei Liverpool gehandelt werden soll. Und da habe ich mal einen Longshot gewagt und zwar, dass er Landsmann Bjelica, der vielleicht trotzdem gehen muss nach der Saison, wenn Union wirklich nochmal in akute Not gerät, wenn es vielleicht sogar auf eine Relegation hinausliefe, man oder einfach nur zum Schluss kommt, okay, Bjelica hat das gemacht, was er machen sollte, uns in der Liga gehalten, aber wir sehen uns nicht langfristig mit diesem Trainer, dann ist Union als Verein, der so immer so ein bisschen dieses Underdog-eske hat an sich, aber trotzdem eigentlich über ordentliche, stabile Ressourcen verfügt mittlerweile, könnte gut zu Niko Kovac passen. Das ist eine Stadt und schon ein Teil einer Stadt, Köpenick, und ein Verein, der jahrelang Daumen hoch gegeben hat für Urs Fischer Fußball. Die, glaube ich, sollten auch in der Lage sein, das wegzustecken, was Niko Kovac für sie anrichten würde. Also anrichten im Sinne von servieren, nicht was er kaputt machen würde. Also das, was er kredenzt als Trainer. Aber Kovac, muss man ja sagen, er hatte ja zumindest diesen Monaco-Stint, wo er Dritter wurde, wo die Mannschaft eine der gefährlichsten Offensiven der Ligue 1 war. Also irgendwo in dem schlummert auch noch mehr, als wir zuletzt, glaube ich, bei Wolfsburg gesehen haben. Deswegen mal Niko Kovac als mein Außenseiter schaut für den Job bei Union Berlin. Nächste Frage von Fisten Cisball aus unserem Discord, dem man beitreten kann, wenn man zum Beispiel Supporter ist bei Twitch, also im Sinne von Subscriber oder aber bei Patreon. Und die Frage lautet, Gude, es soll ja nun auch ein Zweitliga-Team of the Season geben. Also ist ja jetzt gerade Team of the Season-Zeit in dem Spiel, das ich nicht mehr spiele. Das war ein bisschen dumm. Dachte nicht, dass das Mikrofon so nah an mir dran ist. In dem Spiel, was ich nicht mehr spiele, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, fühlt sich besser an, muss ich sagen. Wie würdest du sie wählen? Liebe Grüße aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, also liebe Grüße aus Köln. Und das Zweitliga-Team of the Season, also Team of the Season sind ja meistens immer mehr als 11 Spieler, finde ich langweilig, weil du dann zu viel Auswahl hast. Deswegen habe ich hier meine Top 11 der aktuellen Zweitligasaison aufgestellt. Sie könnte an einer Stelle persönlich, sie ist persönlich eingefärbt natürlich, an einer Stelle vielleicht ganz besonders, und ich habe ja auch nach persönlicher Präferenz aufgestellt, teilweise Spieler, die ich gerne mag, die ich gut finde. Wir machen das von hinten nach vorne, wir spielen im 4-4-2, 4-2, 2-2, ist egal. Im Tor Timon Weiner von Holstein Kiel hat eine super gute erwartete Gegentore zu erwartete Gegentore nach Abschlussstatistik. Wow. Hat, glaube ich, so in der Metrik, ich glaube, 6 oder 7 Tore in der Saison verhindert. Also weniger kassiert, als eigentlich statistisch erwartbar gewesen wäre. Macht das sehr, sehr gut. Kiel hat eine stabile Defensive. Das ist auch einer der Trümpfe, der diese Mannschaft in die Bundesliga führen wird. Von daher ist er da, glaube ich, ein guter Kandidat. Kiel ist ein gutes Thema. Von links nach rechts Tom Rothe. 3 Tore, 7 Vorlagen, unter anderem nach Einwechslung zuletzt den Siegtreffer gemacht gegen den HSV, den vielleicht vorentscheidenden Siegtreffer. Und jemand, der es richtig, richtig gut macht. Bin gespannt darauf, was seine Zukunft sein wird im Sommer nach der Saison. Ist ja ausgeliehen von Borussia Dortmund. Da könnte der Schritt vielleicht noch ein Tick zu groß sein. Also vielleicht nochmal eine Leihe nach Kiel in der Bundesliga auch. Fände ich sehr, sehr gut. Tom Rothe bei mir mit drinne. Dann eine erste kontroverse Entscheidung. Phil Neumann von Hannover 96, aktuell Tabellensechster. Für einen Aufstieg wird es nicht reichen, auch nicht für einen Relegationsplatz. Aber ich mag Phil Neumann sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr progressiver Innenverteidiger, jemand, der den Ball nach vorne trägt, jemand, der sich einschalten kann, jemand, der dir vor allem am Ball, glaube ich, viel Gewinn gibt, aber auch Körperlichkeit mitbringt, ein wuchtiger Typ ist. Ich mag Phil Neumann als Spieler und deswegen ist er bei mir in der 11 der Saison. Neben ihm von St. Pauli Eric Smith, der sowohl 6 als auch Innenverteidigung spielen kann. Ich meine jetzt mittlerweile mehr Innenverteidigung gespielt hat, vor allem so rechter IV in der Dreierkette, und der gehört da in meinen Augen auch definitiv mit rein. Ganz, ganz wichtiger Faktor für die Saison von St. Pauli. Rechts daneben einer vom Stadtrivalen, der einzige HSV-Spieler, den ich mitgenommen habe, Laszlo Benisch, hätte sicherlich auch noch einen Shout gehabt, aber es ist eben nicht so leicht, in der Auswahl zu treffen. Van der Bremt, der Rechtsverteidiger, ich glaube aus Belgien, der, wie ich finde, trotz der Tatsache, dass der HSV mal wieder nicht aufsteigen wird, dazu später mehr, eine starke Saison gespielt hat in der zweiten Liga und sich das auch verdient hat. Davor das Mittelfeldzentrum bilden einmal der 33-jährige Louis Holtby, der, glaube ich, auch im zweistelligen Bereich Scorer gesammelt hat, und ein ganz integraler Bestandteil ist dieser Kieler Aufstiegsmannschaft, voraussichtlichen Aufstiegsmannschaft, der mit seiner Erfahrung enorm wichtig ist. Und ich finde es einfach eine geile Story, dass Luis Holpi, der ja auch eine bewegte Karriere hatte, der Mainz gemacht hat, der Schalke gemacht hat, der Tottenham gemacht hat, der, glaube ich, auch Fulham gemacht hat dann von Tottenham aus. Und ja, viele, viele Stationen hinter sich hat, dass der bei Kiel nochmal so einen zweiten Frühling erlebt, finde ich sehr, sehr cool. Neben ihm Marcel Hartl. Marcel Hartl kann man, glaube ich, sogar den Not geben als Spieler der Saison. Der krasseste Spieler, 16 Tore, 11 Vorlagen, auf jeden Fall 25 Scorer plus. Absolute Maschine diese Saison, reißt komplett ab. Und wie gesagt, für mich durchaus ein Shout für den Spieler der Saison in der zweiten Bundesliga. Rechts und links ebenfalls viel Power und vor allem viel Scoring-Power. Links Christos Zollis von Fortuna Düsseldorf, der, glaube ich, 18 Tore gemacht haben müsste in der Zweitligasaison. Super, super starkes Jahrspiel. Düsseldorf hat dann auch veritable Chancen auf den Relegationsplatz. Sieht sogar sehr ordentlich aus, könnte also auch in einem Aufstieg münden. Und ein Fortuna sollte definitiv dabei sein. Und dann ist es in meinen Augen ganz klar Zollis. Rechte Seite bei der Hertha normalerweise links, hier auf rechts geparkt, weil er das in der Vergangenheit auch schon gespielt hat. Er wird ausgewiesen als beidfüßig. Hört auf den Namen Fabian Rehse und ist mein rechter Mittelfeldspieler. Einer von zwei Herthanern, die dabei sind, obwohl die eigentliche Hertha-Mannschaft ja keine starke Saison spielt. Aber Fabian Rehse spielt eine Saison, die Bundesliga-tauglich ist, die zeigt, dass er absolut Bundesliga-tauglich ist. Und auch Haris Tabakovic zeigt, dass die zweite Liga, also dass er mehr könnte wahrscheinlich als zweite Liga spielen. 21 Saisontore, richtig, richtig stark. Und für mich einer von beiden Stürmern. Der zweite Stürmer ist, tut mir leid um alle anderen Knipser, die auch einige Tore gemacht haben. Can Uzun könnte man noch reinstellen. Ich glaube, Glatzel wäre auch wieder ein Shout. Aber ich habe mich für Ragnar Ache entschieden. Die Freiheit nehme ich mir als FCK-Fan. 16 Tore, kein einziges davon, ein Elfmeter, ganz viele davon per Kopf. Den krassesten Bounce der zweiten Bundesliga. Und ich finde, 16 Tore zu machen für eine Mannschaft, die nach 30 Spieltagen auf, ja, Platz 17 steht. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Von daher ist Ragnar Ache mein zweiter Stürmer. Und das war sie. Und das war die Top 11, mein zweite Bundesliga, Keimer. Mein zweite Bundesliga Team of the Season. Nächste Frage. User KC8SP7WP1F. Gude. Welchem Spieler würdest du Stand jetzt den Ballon d'Or verleihen, wenn morgen die Vergabe stattfinden würde? Und was glaubst du, wer wird es am Ende wirklich werden? Viele Grüße aus dem Herzen von Europa. Das müsste Frankfurt sein. Gute Frage, sehr gute Frage. Das Ding ist, der Ballon d'Or wird mittlerweile ja saisonal vergeben. Es ist kein Kalenderjahr mehr, für den man den Ballon d'Or erhält, sondern die Saison. Das heißt, wir suchen den Ballon d'Or-Träger für die Saison 23/24. Wir haben noch vor uns alle großen Entscheidungen in den Pokalwettbewerben, also DFB-Pokalfinale in Deutschland, wir haben noch Champions-League-Finale, Europa League, bla bla bla, wir haben noch eine Europameisterschaft, also ganz viel wird noch passieren, das definitiv auch, glaube ich, mehr sein könnte als ein Zünglein an der Wade für die Entscheidung, wer den Ballon d'Or kriegt. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, Stand jetzt gucken wir auf eine Mannschaft, die zum ersten Mal in ihrer Historie Meister geworden ist, die in einem Pokalfinale steht und die in einem Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs steht und einen Spieler hat, der in all diesen Wettbewerben eine ganz, ganz einflussreiche Rolle gespielt hat. Die Rede ist natürlich von Bayer Leverkusen, die Rede ist von Florian Wirtz, der in der Bundesliga auf 11 Tore und 11 Vorlagen kommt, der im DFB-Pokal auf 3 Tore und 4 Vorlagen kommt und der in der Europa League auf 3 Tore und 4 Vorlagen kommt. Das heißt, es sind 7 und 7, das sind 14, 22, 36 Scorerpunkte für Florian Wirtz. Wer ruft mich an? Komm, wir checken mal live nach. Ich kenne diese Nummer nicht. Oh, habe ich jetzt gezeigt? Scheiße. Ich kenne diese Nummer nicht. Ich werde nicht drangehen. Nicht mit mir. Keine Fake-Anrufe für mich. Handy fliegt. Wir machen weiter. Florian Wirtz. 36 Scorer-Punkte stand jetzt. Absoluter Wahnsinn. Es gibt sicherlich Leute, die ihn vielleicht irgendwie outscored haben. Aber Florian Wirtz nur daran zu bemessen, wäre ja auch komplett falsch. Ich glaube, er ist das aller entscheidendste Puzzleteil in der Geschichte, die Bayer Leverkusen diese Saison geschrieben hat, zumindest was den sportlichen Aspekt angeht. Und die Leistungen sind überragend und ich tue mich schwer damit jetzt, wenn ich mich umschaue, es muss ja auch immer irgendwie ein besonderer Teamerfolg dranhängen, jemand anderes zu finden, wo ich sagen würde, der geht das mit. Ich glaube aber, es wird nicht Florian Wirtz werden. Und jemand, wo ich mir vorstellen könnte, der es wird, wo es auch passen würde, der natürlich auch eine bombastische Saison spielt, der auch massiv zu einer Meisterschaft beiträgt, aber halt bei einem Verein, wo es auch ein bisschen selbstverständlicher ist, das ist Jude Bellingham. Jude Bellingham hat jetzt auch im Klassiko den Siegtreffer gemacht, hat, glaube ich, 17 oder 18 Tore in La Liga und spielt dann eine phänomenale Debütsaison. Real Madrid ist immer noch dabei in der Champions League gegen den FC Bayern im Halbfinale. Durchaus möglich, dass die auch die Königsklasse gewinnen, mit England auch. Trotzdem Trainer in einer Top-Mannschaft bei der Euro am Start. Ich könnte mir vorstellen, dass Jude Bellingham schon den Fußball quasi mit 20 Jahren zu Ende spielt und bereits Meister wird mit Real Madrid, Champions League gewinnt mit Real Madrid und am Ende sogar vielleicht einen europäischen Titel holt und den Ballon d'Or. Wenn es einem zuzutrauen ist, dann wahrscheinlich diesem Jungen. Deswegen sage ich, Florian Wirtz hätte es aktuell verdient, aber ich glaube, am Ende könnte es Jude Bellingham werden. Mr. Nobody, 5379. Ich hoffe, es war euch nicht unangenehm, aber man muss auch lernen, Schweigen auszuhalten. Das muss ich auch lernen, wenn ich demnächst mein Comeback geben möchte. Im Bereich Stand-Up-Comedy habe ich ja früher mal gemacht. Ich war ja mal ambitionierter, in großen Anführungszeichen, aufstrebender Local Open-Mic-Besucher hier in Berlin. Habe so meine, ja, vielleicht knapp 10 Auftritte gehabt oder sowas im Sommer 2019, glaube ich. Und ich überlege aktuell, ein Bühnen-Comeback zu geben mit einem speziellen Programm, das nur aus Wortspielen besteht oder wo die Pointe nur aus Wortspielen besteht mit dem Wort Bläh. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, es soll ja jetzt eine neue Quiz-Show an den Start gehen, bei der die zwei Leute gegeneinander antreten, aber damit sie die Frage lösen können und dürfen, haben sie keinen Buzzer, den sie drücken müssen, sondern sie müssen einen Furz abgeben. Also sie müssen einen Furz abgeben, damit sie das Recht erhalten zu antworten, und dieses Format soll den Namen tragen: Blämieren oder Kassieren. Ja, sowas zum Beispiel. Ihr könnt mich da mal wissen lassen in den Kommentaren, ob ihr glaubt, dass das Potenzial hat, ob das eine Sache ist, der ich nachgehen sollte, oder ob ihr eher sagt, konzentrier dich auf das, was du hier machst, weil dann eventuell würde ich nochmal einen Karrierewechsel überlegen. Mr. Nobody 5379. Nach dem letzten Wochenende haben wahrscheinlich auch die letzten HSV-Anhänger nicht mehr viel Resthoffnung auf den diesjährigen Aufstieg. Sollte es dieses Jahr wieder nicht klappen, ist der HSV dann endgültig darauf verdammt, in der zweiten Liga sein Dasein zu fristen? Und welche personellen und strukturellen Entscheidungen müssten deinerseits von mir getroffen werden, damit dies nicht eintritt? Grüße aus der ältesten Stadt Deutschlands. Trier, glaube ich, tatsächlich. Ich meine, Trier, das habe ich irgendwie ein bisschen high-pitched gesagt, Trier ist die älteste Stadt Deutschlands. Zu deiner Frage. Ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Dann ist es dumm, dass ich die Frage ausgesucht habe, aber pass mal auf. Pass mal auf, du. Zwei Sachen. Eine Sache, die mich überrascht und auch enttäuscht, ist, wie schwach der HSV unter Steffen Baumgart performt. Die Leistung ist definitiv nicht das, was ich erwartet hätte. Also erstmal hätte ich erwartet, dass Steffen Baumgart der Mannschaft irgendwie auf so einer breiten Brust, auf so einer "ey, ich zünd euch an" Ebene mehr geben kann, als er bisher gegeben hat. Das finde ich schon überraschend. Das ist sehr, sehr wenig gewesen, wie ich finde. Ich schaue mal kurz live nach. Steffen Baumgart, 8 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 3 Pleiten, Alter, nur 3 aus 8 Spielen gewonnen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich fatal. Vor allem wahrscheinlich schlechter als das, was Tim Walter vorher gemacht hat. Ich habe mir, muss ich sagen, von Steffen Baumgart deutlich mehr versprochen, als er bisher liefern konnte. Und verstehe auch nicht so ganz, wo der Steffen Baumgart hin ist, der damals mit Köln in der Bundesliga sich für Europa qualifiziert hat. Das war eine FC-Mannschaft, die hat geile Abläufe mit Ball gehabt, die hat Rochaden auf dem Platz gehabt mit einem Jonas Hector, der plötzlich invers gespielt hat im Mittelfeld, mit Mut zum Ballbesitz, mit, glaube ich, 55% Ballbesitz, Platz 5 oder 6 damals in der Bundesliga, eine gute Passquote gehabt, also die mit Ball in der Lage waren, weit über das hinauszuspielen, was man dem Spielermaterial eigentlich zugetraut hätte. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, wo das herkommt, dass der aktuelle Steffen Baumgart-Fußball sowohl bei Köln zuletzt als auch in Hamburg jetzt so derart limitiert und begrenzt ist. Das ist für mich echt ein kleines Rätsel. Aber, ey, es ist einfach Pech. Was soll ich dir sagen? Weil ganz die Wahrheit ist, bei allem, was man beim HSV kritisieren kann, falsche Trainer, der und der Transfer nicht gezündet, warum das und das gemacht. Fakt ist, das hier ist jetzt die 6. glaube ich, volle Zweitligasaison. In den 5 vollen Zweitligasaisons, die der HSV gespielt hat, waren sie in den Expected Points, also den erwarteten Punkten, nur ein einziges Mal nicht auf Platz 1 oder Platz 2. 4 von den 5 Malen waren sie Platz 1 oder 2. Ich glaube, fairerweise 3-mal Zweiter, 1-mal Erster und 1-mal auf Platz 3. Dass diese Mannschaft, also wenn du 4 von 5 Saisons Expected Points unter den ersten beiden sein solltest und es kein einziges Mal schaffst, dann ist einfach auch Pech dabei. Gerade in den beiden Tim-Walter-Jahren war viel Pech dabei. Sie sind oben dabei gewesen, sie haben es bis in die Relegation geschafft. Es sind immer Nuancen gewesen, die den Unterschied gemacht haben. Und ich bin nicht bereit, mich hier 9-mal klug hinzusetzen und zu sagen, ja, die hätten unter Tim Walter in den letzten beiden Jahren das, das und das anders machen müssen. Dann hätte es geklappt, so als ob ich das besser wissen würde. Ich finde nämlich nicht, dass der HSV so wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Der Verein hat extrem viel Pech. Ich würde den Rasen vielleicht mal umgraben, mal gucken, was da so drunter liegt. So in Richtung ein paar schwarze Katzen oder irgendwas, weil es ist kaum noch zu erklären. Dieses Jahr wird es nicht werden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Vor allem sehe ich nicht mehr, wo der HSV das leistungstechnisch noch hernehmen möchte. Selbst wenn man alles gewinnt, wird es ja schon eng und das glaube ich einfach nicht. Dann wahrscheinlich trotzdem, damit man nicht schon wieder Hire and Fire macht, mit Baumgart in die Saison gehen. Ich hoffe halt wirklich, dass der nochmal eine Kurve kriegt und auch wieder dahin kommt, einen attraktiven Fußball zu spielen, attraktiven und erfolgreichen, von dem wir ja wissen, dass er es kann. Er hat es bei Paderborn gemacht, er hat es bei Köln gemacht, von daher, ich verstehe nicht ganz, wo es hin ist, aber ey, Jonas Boll, Tim Walter, wer auch immer, ich finde, beim HSV war das alles so, so knapp, so, so eng, dass es vermessen wäre, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, hättet ihr nur das und das gemacht, dann wäre auf jeden Fall das und das passiert, ergo zum Beispiel der Aufstieg. Deswegen, das wirst du aus meinem Mund nicht hören. Aus meinem Mund wirst du jetzt Folgendes hören. Redek625, Top 10 Talente, maximal 23 Jahre alt, welche die nächsten 10 Jahre den europäischen Fußball dominieren werden, quasi die nächsten Weltstars. Ich habe deine Frage ein bisschen abgewandelt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil dann sitze ich hier, Erling Haaland ist sogar, glaube ich, noch, er ist 23 oder 24, schau mal kurz nach, Erling Haaland ist 23 Jahre alt, würde sogar noch reinfallen, dann sitze ich hier und sag Haaland, sag Mbappé nicht mehr, sag Haaland, sag Musiala, sag Wirtz, sag Jude Bellingham, sag Bukayo Saka, sag Pedri und dann sage ich hier 10 Namen, die wir alle schon 1000-mal gehört haben und die keinerlei Mehrwert für irgendjemanden liefern, weil das total etablierte Namen sind, von denen wir es mittlerweile alle so ein Stück weit auch erwarten. Von daher habe ich 10 Spieler rausgesucht, die teilweise mal mehr, mal weniger bekannt sind. Ich finde es auch mal schwer einzuschätzen, wie bekannt Leute sind, aus meiner Perspektive, weil man wird, glaube ich, so ein bisschen betriebsblind und setzt Dinge als selbstverständlich vom Wissensstand voraus, die es einfach nicht sind, weil man halt das Privileg hat, sich täglich hiermit zu beschäftigen. Aber 10 Namen, buntes Potpourri, verschiedene Altersklassen, verschiedene Positionen und Karrieresituationen aktuell, von denen ich aber glaube, es sind alles Spieler, die das Potenzial haben, Weltstars zu werden, wenn alles gut läuft. Je jünger die Spieler, desto höher ist die Chance, dass es eben nicht funktioniert oder desto größer ist die Varianz, weil eben noch so viel passieren kann auf dem Weg dahin. Wir starten mal rein. Dean oder Dean Huijsen, ich glaube spanisch-niederländischer Mix, 19 Jahre alt, Innenverteidiger, spielt bei der Roma und ist ausgeliehen dorthin von Juventus. Super spannender Innenverteidiger, fantastische Fähigkeiten am Ball, das werden wir gleich noch ein weiteres Mal hören. Super mutiger Spieler, tritt mit enorm viel Persönlichkeit auf für sein Alter, macht das richtig, richtig gut. Ist, glaube ich, jemand, der entweder bei Juve nächste Saison klar spielen wird oder schon, glaube ich, ein heißer Kandidat sein könnte für einen teuren Wechsel. Also Dean Huijsen muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ebenfalls aus der Serie A, Matthias Süle, 21 Jahre alt, Argentinier, spielt aktuell bei Frosinone, ist ebenfalls ausgeliehen von Juventus. Juventus hat echt ein paar Leute in der Hinterhand, so aus der Akademie und aus dem Nachwuchsbereich, sehr, sehr junge Spieler teilweise, die Juve eine gute Chance geben könnten, selber auf sich heraus nochmal eine richtig starke, konkurrenzfähige Spitzenmannschaft auf den Rasen zu bringen. Einer der Spieler ist Matthias Süle, absolutes Genie am Ball, herausragende Technik, schöne Übersicht, wirklich jemand, der ein sehr, sehr komplettes Offensivpaket mitbringt für so einen Spieler, ja, für einen offensiven Mittelfeldspieler, offensiven Achter vielleicht, der dir da eigentlich alles gibt, was du dir wünschen kannst. Also Matthias Süle hat auch eine tolle Zukunft vor sich. Deutlich jünger und deutlich ungewisser ist das bei Tygo Land. Der ist 18 Jahre alt, spielt, glaube ich, gerade in der zweiten niederländischen Liga, in der Zweitvertretung von PSV. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, das ist ein Frankie de Jong Regen. Frankie de Jong spielt immer noch selber Fußball, deswegen ist es vielleicht ein bisschen früh für Regen, aber er hat ganz, ganz viele ähnliche Attribute, ist wie Frankie de Jong auch jemand, der niemanden braucht, außer sich selber und einen Ball, um für seine Mannschaft 20, 30, 40 Meter Raumgewinn zu erzielen, weil er einfach den Ball schleppen und tragen kann mit einer Technik und einer Qualität, die sehr einzigartig ist. Und ja, Taigo Land kommt sehr, sehr stark nach Frenkie de Jong und glaube ich könnte der nächste große niederländische Mittelfeld-Exportschlager sein, der so in den nächsten paar Jahren auf die Bühne, große Bühne treten dürfte. Vierter Name, hier schon ein paar Mal gefallen, weil ich ihn schon mal ein paar Mal angesprochen hatte, Federico Redondo, unter anderem mal dabei gehabt in einem Shopping-Guide für Borussia Dortmund für die Sechserposition, der Sohn von der Real-Legende Redondo, der ein ganz anderer Spielertyp war. Federico, wenn wir jetzt beim Thema Regens bleiben, dann ist das ein Sergio Busquets-Regen, kurioserweise spielt er mit dem auch aktuell zusammen bei Inter Miami, ist dorthin gewechselt aus Argentinien von Argentinos Juniors. Und 21 Jahre alt, wie gesagt, defensiver Mittelfeldspieler, sieht sehr, sehr stark nach Busquets aus, hat aber, glaube ich, nochmal ein krasseres körperliches Paket. Trotzdem ist der Weg natürlich auf Busquets-Level noch sehr, sehr weit. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, weil für mich fühlt sich diese Abbiegung nach Miami so ein bisschen weird an. Hätte gesagt, der Sprung in eine europäische Top-Liga wäre sofort möglich gewesen, aber vielleicht ist es auch nicht das Schlechteste, ein Jahr gemeinsam mit Sergio Busquets zu spielen und zu trainieren und von einem der Besten zu lernen, der diese Position jemals gespielt hat. Nummer 5, Désiré Doué, 18 Jahre alt, spielt bei Stade Rennes. Thema Regens, ganz ehrlich, Neymar, hätte ich gesagt, also Neymar-eske Züge in seiner Art und Weise, wie unvorhersehbar er im Dribbling ist, wie er den Ball behandelt, das Ballgefühl, die Technik. Also Désiré Doué ist ein ganz, ganz fantastischer Spieler, spielt bei Stade Rennes aktuell und glaube auch, dass es jemand ist, der in den nächsten 1, 2, 3 Jahren einen sehr, sehr teuren Wechsel haben wird und absolutes Potenzial hat, um ein Weltstar zu werden. Ab und zu muss ich ein bisschen was trinken, ja, noch ein bisschen hier leicht angeschlagen noch. Alles gut, aber ich muss ein bisschen keimer machen. Javier Fernandez, 17 Jahre alt, Bayerns U19. Das ist so wenig Sample Size, quasi keine Profi, keine Herrenerfahrung. Nicht quasi, hat keine Herrenerfahrung. Deswegen, das ist wirklich ein Shot in the Dark. Aber wenn man Javier Fernandez am Ball sieht, dann, finde ich, sieht man ein potenzielles Monster. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde sagen, er könnte so ein bisschen das etwas offensivere Gegenstück sein zu Pavlovic. Ein bisschen weiter vorgezogen, aber auch jemand, der Bälle festmachen kann, der sich aus Drucksituationen, wo er von 3, 4 Leuten umringt ist, mit Ball alleine befreien kann, der eine gute Übersicht hat, eine schöne Passschärfe und Passqualität. Also Javier Fernandez definitiv ein Auge drauf haben, könnte der Nächste sein, der über den Bayern-Weg durchbricht. Pau Cubarsí, 17 Jahre alt, schon über 1000 La Liga-Minuten, glaube ich, bei Barcelona. Der Inbegriff eines, sagen wir es anders. Das ist die Art Spieler, die du dir in der Spieleröffnung von einem Innenverteidiger wünschst. Das ist das, was die Engländer einen Ball-Playing-Centerback nennen. Und Pau Cubarsí mit 17 Jahren schon auf der Position bei dem Verein zu spielen, absoluter Wahnsinn. Einer von denen, wo es sich schon deutlich mehr andeutet, weil wenn man mit 17 schon bei Barcelona spielen kann in der ersten Elf, der muss einiges auf dem Kasten haben und auch, glaube ich, eine gute, rosige Zukunft vor sich haben. Einer, der mittlerweile auch beim Topclub spielt, gerade frisch gebackener Meister geworden ist, aber, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt wird noch, weil er sich beim FC, glaube ich, nicht durchsetzen konnte, dann den Umweg über Dänemark ging und dann von dort aus nach Mailand, ist Jan Bissek. Er ist der einzige 23-Jährige, den ich dabei habe. Ich glaube, Jan-Oriel Bissek könnte in der kommenden Saison richtig durchstarten bei Inter. Er ist ein körperliches Monster, ein absolutes Monster. Er kann so viel Fläche auf dem Rasen oder kann so viel Teil des Feldes allein beackern, verteidigen, also ist wirklich so schnell darin, auch Räume zu schließen, Druck auf Gegner aufzubauen und einfach ein wahnsinnig komplettes physisches Paket und noch dazu richtig gut am Ball, vor allem ein sehr guter Ballschlepper, spielt enorm radikal progressiv bei Inter, deswegen Jan Bissek habe ich auch noch auf dem Schirm als jemand, der sich richtig kometenhaft in den nächsten 1, 2 Jahren noch entwickeln könnte. Ja. ein Däne muss natürlich auch dabei sein. Es wäre nicht ein Frag-Calcio mit Niklas, wenn eine solche Frage ohne einen dänischen Spieler auskommen würde. Jonathan Asp Jensen, der ist 18 Jahre alt, spielt bei Bayern 2, sammelt da jetzt langsam aber sicher die, also gewöhnt sich an die Härte des Herrenfußballs, spielt aktuell, glaube ich, in der Regio, macht das da schon sehr, sehr ordentlich, ist, glaube ich, der offensivste. Also wenn wir jetzt als Bayerns Mittelfeldtalente nennen würden, Pavlovic, Javier Fernandez und Asp Jensen, ist Asp Jensen von denen, der tendenziell am offensivsten spielt, den man am ehesten noch als Zehner bezeichnen würde. Toller Spieler, super spielintelligent, also das ist ja auch ein, würde ich sagen, ist oft ein Merkmal, finde ich, der Spieler, die auf diesen Positionen in Dänemark ausgebildet werden, dass sie sehr, sehr spielintelligent sind, das Spiel gut lesen können, tolle Technik, Abschlussqualität, also Jonathan Asp Jensen, auch definitiv jemand, auf den man sich freuen darf. Und final, Estevao ist 17 Jahre alt, spielt beim selben Club, wo Endrick spielt und kriegt vielleicht deswegen nicht ganz den Hype, den er verdient hätte, ist ein Flügelspieler und ein absoluter Magier. Also gönnt euch mal so ein paar Highlights von Estevao, wie gesagt, 17 Jahre alt, Palmeiras. Und auch da, ihr habt eben schon mal den Namen erwähnt, aber jetzt liegt er noch ein bisschen näher, weil es eben auch in Brasilien ist. Also wer da an Neymar aus Santos-Zeiten denkt, glaube ich, also das könnte ich nachvollziehen, wo das herkommt, darf man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ganz, ganz spannender Spieler. Das sind jetzt so 10 Talente, die ich mal in den Raum werfen würde, die vielleicht alle noch nicht so bekannt sind. Also ich habe die auch nicht entdeckt. Muss man sagen. Also gerade die ganz jungen Kerle, beschäftige mich halt so viel mit Fußball, dass ich halt, wenn ich nicht über jemanden stolpere bei Y-Scout, dann hat es jemand anderes vor mir gemacht, dem ich folge auf Twitter. Deswegen ist natürlich nicht meine Entdeckungen, aber vielleicht ein paar neue Namen für euch. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, wir haben noch 3 Fragen. Und größte oder umfangreichste für die heutige Folge kommt von Pizzalicious. Sowohl in der Länge der Frage, glaube ich, als auch in meiner Länge der Antwort. Gude. Der 1. FC Köln steht nach der Niederlage gegen Darmstadt kurz vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass andere Mannschaften, die dasselbe Schicksal geteilt haben, oft viele Veränderungen am Kader vornehmen mussten, um Geld einzusparen. Wie soll das möglich sein, wenn man keine neuen Spieler verpflichten kann? Droht den Kölnern ein kompletter Absturz? Würde ich mal gleichsetzen mit so einem Art durchgereicht werden in die 3. Liga, wie es zum Beispiel mal mit Paderborn oder auch mit Arminia Bielefeld passiert ist. Grüße aus Fishtown. Wo auch immer, Bremen vielleicht. Sehr gute Frage. Wird der FC durchgereicht? Also worauf er anspielt natürlich ist hier beim Thema keine neuen Spieler verpflichten, ist auf die Transfersperre, die im Sommer noch gilt, im Winter dann nicht mehr. Also im Januar 2025 dürfte der FC wieder auf dem Transfermarkt was machen. Erstmal ja, wenn man absteigt, und das ist beim FC mittlerweile leider sehr wahrscheinlich, dann bedeutet das finanzielle Einbußen. Der Kicker hat bereits vorgerechnet, dass Kölns Abstieg für die im Vergleich zur aktuellen Saison ein Einnahmeminus bedeuten könnte von 45 Millionen Euro, alleine wenn es um das Thema TV-Gelder und Einnahmen über Sponsoring oder Catering geht. Also 45 Millionen Euro schon mal weniger, das schlägt schon mal richtig ins Kontor bei einem Verein, der wirtschaftlich ja sich noch konsolidieren muss und müsste und noch enorm leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie. Dann zum Thema, fliegt die Mannschaft auseinander, wen müssen die verkaufen? Also erstmal Folgendes. Es gibt, glaube ich, 3 Spieler, von denen ich zumindest weiß, dass es eine Ausstiegsklausel geben soll. Chabot, Hübers und Schwäbe haben wohl alle 3 eine Ausstiegsklausel und ich glaube auch, wären im Abstiegsfall alle 3 weg, weil sie, glaube ich, sportlich vom Niveau her zu gut sind für die 2. Bundesliga. Zumindest Hübers und Chabot sind das ganz klar und eigentlich ehrlicherweise auch Marvin Schwäbe. Gleichzeitig könnten solche Abgänge auch notwendig sein, um den Kader in der 2. Liga und generell das Jahr in der 2. Liga zu finanzieren. Also die Ausstiegsklauseln werden nicht so hoch sein. Chabot, glaube ich, reden wir von 5 Millionen Euro. Bei Hübers, glaube ich, auch wird es in einem mittleren einstelligen Millionenbereich sein. Schwäbe vielleicht auch. Lass da mal vielleicht so 12 bis 15 Millionen Euro bei rumkommen bei den 3 Transfers. Aber ist trotzdem nicht wenig Geld, gerade für den FC. Die einzigen Spieler, die wohl keine Verträge haben für die 2. Bundesliga, sind Davy Selke und Marc Uth. Marc Uth ist, so leid es mir tut, glaube ich, kaum noch ein Spieler, mit dem du planen kannst für nennenswerte Minuten auf dem Platz. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Davy Selke wäre schade drum, wenn der dann gehen würde. Aber der kostet sicherlich auch für FC-Verhältnisse ein bisschen Gehalt. Also vielleicht auch gar nicht so schlecht oder auch ein bisschen notwendig. Ein Fragezeichen bleibt Max Finkgräfe für mich, da kommen wir gleich nochmal zu, weil ich da jetzt gelesen habe, dass es angeblich eine günstige Ausstiegsklausel im Falle eines Abstiegs geben soll. Die würde dann die Sachlage natürlich verändern. Wenn es die nicht gibt, dann zitiere ich jetzt mal den Geschäftsführer Sport, nämlich Herr Keller. Es kann keine großen Kaderbewegungen geben auf der Abgangsseite. Eckpfeiler können wir nicht gehen lassen. So rum ist richtig. Also, glaube ich, klar ist, Köln wird, wenn sie absteigen, bei jedem Spieler ganz genau gucken, ob sie sich das leisten können, den gehen zu lassen. Ob es absolut wirtschaftlich notwendig ist oder ob sie es einfach aus einem Grund wie einer Klausel nicht verhindern können. Es gibt aber noch so Leute wie Ljubicic, Thielmann, Finkgräfe wurde eben angesprochen und auch ein Erik Martell, wo ich sagen würde, die sind alle zum Teil noch jung bis sehr jung und haben alle höchstwahrscheinlich auch Bundesliga-Niveau. Was machen die? Was machst du mit dem? Pochen die auf den Wechsel? Lässt du die gehen? Sagst du denen vielleicht, ey, wir garantieren euch die Möglichkeit, im Winter zu wechseln? Vielleicht auch mit einer Klausel, mit einer vergünstigten Option. Wenn ihr bis dahin hier bleibt, weil dann können wir auch Spieler verpflichten und euch gegebenenfalls ersetzen. Ganz, ganz schwierige Situation, die du da einmal durchspielen musst. Gleichzeitig hat Köln selber auch noch ein paar Kaufoptionen, um Spieler zu halten, die sie auf Leihbasis in der Saison verpflichtet haben. Unter anderem, glaube ich, bei Rasmus Carstensen gibt es eine Kaufoption, die gezogen werden könnte, weil wohl nicht mehr mit Benno Schmitz geplant wird. Für Farid Alidou gibt es eine Kaufoption und für Luca Waldschmidt wohl ebenfalls. Und du hast noch Leihrückkehrer. Du hast mit Soldo einen Leihrückkehrer, der beim FCK zumindest ein bisschen zweite Liga gespielt hat. Olesen ist ausgeliehen in die Schweiz, kommt von dort zurück, hat bereits gesagt, dass er seine Zukunft dann wieder beim FC sieht und könnte der zweiten Liga auch deutlich eher gewachsen sein als der Bundesliga. Und gleichzeitig kommen mit Urbig und Lemperle zwei Spieler, hochtalentierte Leute aus dem eigenen Nachwuchs zurück, die gerade bei Fürth richtig gut Minuten gesammelt haben in der zweiten Liga und mit absoluter Zweitliga-Erfahrung dann zurückkommen, absoluter nicht, aber mit ordentlich Zweitliga-Erfahrung zum FC zurückkommen würden und auch eine durchaus wichtige Rolle spielen könnten. Dann hast du aus FC-Sicht noch das Glück, dass du ein Verein bist mit einer sehr stabilen Jugendarbeit und mit gerade, glaube ich, auch einigermaßen talentierten Jahrgängen. Und da könnten zum Beispiel Leute relevant werden wie Baka Tukanda, der müsste aktuell auch in der Regio spielen und das sehr ordentlich machen. Auch jemand, der sich dadurch auszeichnet, dass er ein sehr, sehr progressives Element in seinem Spiel hat. Also der mit Ball wirklich ein vielversprechender Innenverteidiger ist, 20 Jahre alt. Du hast Damien Downs, der ein großer Stürmertyp ist, der in der Bundesliga einmal getroffen hat und vielleicht in der zweiten Liga seine Breakout-Season haben könnte. Mit Maiko Weschenbach hast du fürs Mittelfeld noch einen Mann, den man zumindest noch nicht ganz abschreiben darf, der auch Regio spielt dieses Jahr. Und dann hast du vielleicht sogar noch in Potocznik, der Mann ist, der Spieler ist, um den es ging, der die Transfersperre ausgelöst hat für den FC. Jemand, der auch, glaube ich, immer noch nach wie vor als großes Talent gilt. Also durchaus auch talentierte Spieler in den Reihen. Und ich habe ja mal eine Elf gebastelt, wie der FC aussehen könnte in der zweiten Liga, wenn man die entsprechenden Kaufoptionen zieht. Und wenn man sogar vom Worst Case ausgeht und sagt, zum Beispiel, man verliert Chabot, man verliert Hübers, man verliert Schwäbe, man verliert Ljubicic, Thielmann, Finkgräfe und Martell. Selbst wenn man die Spieler alle verlieren sollte, dann könnte zumindest startelftechnisch der FC vielleicht in die kommende Saison gehen. In einem, hat man einen 4-2-3-1 aufgeführt, mit Urbich im Tor, Paccarada als Linksverteidiger, der ja auch noch da ist, der bei Pauli Kapitän gewesen ist in der zweiten Liga. Der ist also auch, glaube ich, eine stabile Option dann, wenn man abgestiegen sein sollte. Mit entweder Baka Tukanda als linker Innenverteidiger oder wenn du es anders lösen willst, mit Dominik Heinz zum Beispiel, der, glaube ich, auch von Union zurückkommen müsste. Luca Kilian ist noch da mit einem Vertrag bis 2025, also hättest du eine Innenverteidigung aus entweder Heinz Kilian oder vielleicht Baka Tukanda Kilian. Rechts der erwähnte Rasmus Carstensen. Du könntest eine Doppel-6 spielen aus Hussein Basic und Jakob Steen Christensen, der jetzt ja langsam anfängt, in der Bundesliga Minuten zu kriegen und bei seinen letzten beiden Spielen, wo er auch gestartet ist, wie ich finde, in beiden eigentlich einen ordentlichen, vielversprechenden Eindruck hinterlassen hat, könnte vielleicht dann in der zweiten Liga doch noch ein wichtiger Faktor werden, so ein bisschen die alte John Cordoba-Geschichte, der ja auch in der Bundesliga ein Flop war, aber dann enorm wichtig war für den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Linden Meiner hättest du noch, wenn du nicht verkaufst, hättest du für eine der Flügelseiten, zum Beispiel für die rechte, dann könntest du über die linke Seite Lemperle spielen, der bei Fürth das gut macht und den ich nicht im Sturmzentrum sehe, weil er, glaube ich, auch jemand ist, der eher jemand ist, der sich den Ball ein bisschen tiefer abholt und von dort aus sich im Kombinationsspiel beteiligt oder selber halt mit Ball Richtung Strafraum ziehen möchte. Zehner hängende Spitze könnte zum Beispiel guten Luca Waldschmidt spielen. Und vor ihm ist dann die Frage, was machst du da? Habe ich einfach mal eine Fantasie umgesetzt von mir, eine kleine. So ein bisschen lässt mich der Gedanke nicht los, ob du es nicht noch schaffen könntest und ob die zweite Liga da vielleicht kein schlechter Rahmen für wäre, aus Farid Alidou einen Stürmer zu machen. Der ist 1,86 groß, der ist körperlich robust, der ist schnell, steht aktuell bei 4 Toren für den FC, hat ja auch schon ein Kopfballtor gemacht, glaube ich, gegen den VfL. Und so ein bisschen lässt mich der Gedanke nicht los, dass du daraus vielleicht noch tatsächlich einen Stürmer machen könntest. Und da finde ich zumindest, ist das eine Mannschaft, eine erste Elf zumindest, die definitiv konkurrenzfähig ist in der zweiten Bundesliga. Und wenn du dann bedenkst, dass die vielleicht nicht alle von denen verlieren, die ich eben genannt habe, dass sie die Chance haben, im Winter dann auch nochmal nachzulegen, dann glaube ich, wird das kein Jahr, in dem der FC um den Aufstieg spielt. Aber ich glaube nicht, dass das Horrorszenario eintreten wird und der FC knietief im Abstiegskampf hängt und eventuell sogar durchgereicht werden könnte. Das ist ein Szenario, das sehe ich nicht für Köln, so schlecht, wie die Lage aktuell auch aussehen mag. Also viel dazu. Vorletzte Frage, Sliver. Moin, denkst du, Erik Ten Hag wird Manchester United im Sommer verlassen? Wenn ja, hältst du das für richtig? Und wer denkst du, sollte in diesem Fall sein möglicher Nachfolger sein? Liebe Grüße von Tabellenplatz 17, aus welcher Liga auch immer. Slifer, Ten Hag muss weg. Sorry, aber Erik Ten Hag muss weg. Es ist jetzt das nächste Jahr, es ist keine positive Entwicklung, sogar eher negative Entwicklung. Die Mannschaft steht bei Expected Goal Difference, kann man das bei FBref einsehen, habe ich sogar hier offen noch den Tab, auf Platz 15, auf Platz 15, was die erwartete Tordifferenz angeht. Ich glaube sogar bei den Expected Points, ich bin Lothar Matthäus, was geht, sieht es noch schlechter aus. Da sind sie, glaube ich, sogar 17. oder 18. in der Premier League. Und der einzige Grund, warum United nicht irgendwie im Abstiegskampf hängt, so absurd das klingt, ist, weil sie verhältnismäßig noch einige Statistiken überperformen. Und man kann von dem Kader halten, was man will. Man kann den für schlecht zusammengestellt halten, für einige Spieler, für die viel zu viel Geld gezahlt wurde. Ey, fucking Anthony. Der Typ ist auch noch so ein riesen, megamäßig unsympathisches Arschloch und dabei selber so scheiße, dass es nicht zu fassen ist. Allein der Transfer, schön und gut. Aber dieser Kader, diese Mannschaft muss trotzdem für mehr gut sein, als in der Premier League in den darunterliegenden Statistiken so schlecht dazustehen. Und auch in der Tabelle, wo sie jetzt stehen, glaube ich, ist es eigentlich kein oder wo stehen sie aktuell? Ich muss gerade nochmal nachschauen, dass ich hier keinen Scheiß erzähle. Sie stehen auf Platz 7. Ey, doch, das ist sogar noch gut. Platz 7 haben sie es ehrlicherweise sogar noch gut getroffen, glaube ich. Aber ja, Erik ten Hag holt nicht das raus, was aus dieser Mannschaft möglich wäre, bei allen Fehlern, die in dieser Mannschaft sind, die er aber teilweise auch mit zu verantworten hat in der Transferpolitik. Diese Mannschaft hat einen schlechten Spielaufbau. Diese Mannschaft kann nicht vernünftig pressen, weil die Mannschaftsteile dann vertikal komplett auseinandergezogen werden und zwischen Abwehr und Sturm ein Riesenloch entsteht, das Gegner zuhauf bespielen können. Ich glaube nicht, dass es weitergeht. Ich glaube auch, dass die Neueigentümer rund um Ineos nicht wollen, dass es mit Ten Hag weitergeht. Deswegen rechne ich mit einer Trennung und halte das auch für die richtige Entscheidung, wenn das so kommen sollte. Und wer ihn beerben sollte, glaube ich, wenn ich United bin, dann glaube ich, ist der das, was gerade auch so ein bisschen heißer zu werden scheint, dann ist Thomas Tuchel, glaube ich, eine gute Alternative. Tuchel hat Chelsea auch damals schlagartig stabilisiert, vor allem defensiv stabilisiert, hat mit denen einmal auf Platz 3 gefinisht, hat die Champions League gewonnen und hat auch andere Stationen in seiner Vita, die, glaube ich, nach wie vor überzeugend genug sein müssten. Ich glaube auch, dass nach wie vor in Thomas Tuchel einer der, ja, nee, ich würde immer noch sagen, wenn ich eine Top 10 machen müsste, der besten aktiven Trainer der Welt, dann kommt in meiner immer noch Thomas Tuchel vor. Und von daher wäre das für United, glaube ich, ein sehr, sehr guter Catch. Und das ist, glaube ich, auch meine Wunschlösung, weil ich glaube, das ist jemand, der das Haus in der richtigen Reihenfolge aufbauen könnte, nämlich Fundament zuerst, sprich defensiv stabilisieren, Abläufe reinkriegen in die Mannschaft, klare Abläufe, um dann sukzessive die Zügel vielleicht ein bisschen lockern, was die Freiheiten in der Offensive angeht. Deswegen Thomas Tuchel, glaube ich, meine Wunschlösung. Letzte Frage, Diakara Discord. Gute Niklas, geht's dir wieder besser? Habe ich mit reingenommen, um ein bisschen Selbsttherapie zu machen. Ich war ja jetzt schon wieder letztes Mal nicht am Start, teilweise Streams ausfallen lassen müssen, bei Wahlkampf gefehlt, weil ich krank gewesen bin. Zieht sich bei mir jetzt schon sehr, sehr lange. Wir waren einmal in Köln bei der Baller League an Rosenmontag und sind dann, glaube ich, zurückgereist mit allen Karnevalisten. Und danach war ich elendig krank, so lange wie lange nicht mehr. Und seitdem, das ist 2 Monate her, ist es bei mir eigentlich on-off gewesen. 2 Wochen gesund, dann wieder krank. 2 Wochen gesund, dann wieder krank. Jetzt schon 4 Mal passiert, glaube ich. Ist enorm frustrierend. Also ist auch so ein Ding, wo du, glaube ich, selber anfängst, so zu erkennen, wie privilegiert du eigentlich bist, weil ich bin jemand, der so sagt von sich, ey, Sport mehrfach die Woche, auch sehr, sehr anstrengend gerne, ist eine tragende, selbstverständliche Säule in meinem Leben, eine Sache, über die ich auch so ein bisschen meine Identität definiere eigentlich und wie, was für ein Geschenk das streng genommen ist, dem auch nachgehen zu können und das machen zu können. Man verliert so ein bisschen auch sein Zutrauen in seinen eigenen Körper. Jedes Mal, wenn es irgendwie im Hals ein bisschen kurz kratzt oder juckt, hat man so ein bisschen Schiss, dass man jetzt wieder krank wird. Ich hoffe, jetzt ist immer noch nicht ganz raus, aber dass ich hiernach dann erstmal fit bleibe, werde dann erstmal auch ruhig machen, was Sport angeht und hoffen, dass ich mal so einen Monat am Stück vielleicht mal wieder fit bleibe und mein Immunsystem sich auch wieder so ein bisschen fangen kann. Aber ja, nehmt eure Gesundheit als das, was sie ist, nämlich ein großes Privileg. Also ich fahre ja auch Geschütze auf gerade, dafür, dass ich jetzt streng genommen 4 Mal erkältet gewesen bin. Aber trotzdem, auch da merkt man dann, dass es halt eben nicht selbstverständlich ist. Und achtet euch auf, denn auf euch, denn ich, was ich so gehört habe, bin ich nicht der einzige Mensch, dem es so geht. Und das kann sehr langwierig sein und kann auch blöde Langzeitfolgen haben. Also geht sorgsam mit euch und euren Körpern um. So viel von mir, Wort zum Sonntag vorbei. Das war Frag Calcio für diese Woche. Hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Liken, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.